Jetzt. Eins, zwei, jetzt. Ja, schön. Gut, dass man dich hören kann. Es gibt eine Person in meinem Leben, die ich sehr gern schätze und sehr lieb habe. Die Person ist nicht hier, also braucht keine Angst haben. Ich verrate auch den Namen nicht. Und sie tut unserer Familie sehr viel Gutes. Und ich schätze diese Person. Und sie ist einfach ein Segen für uns als Familie. Aber wenn sie dann mal doch bei uns ist, dann fällt oft sehr auf, dass sie eine, sagen wir mal, sehr besorgte und eine sehr ängstliche Person ist. Ich weiß nicht, ob ihr solche Menschen kennt, die sehr besorgt sind, ängstlich sind. Und bei dieser Person liegt der Grund auch darin, dass sie in ihrer Vergangenheit einiges erlebt hat. Zum Beispiel hatte sie mal einen Autounfall, der sie bis heute noch begleitet. Und wenn sie mit ihrem Mann unterwegs ist im Auto und ihr Mann drückt mal ein bisschen mehr auf das Gaspedal auf der Autobahn, dann hat sie ganz, ganz schnell Angst und fürchtet sich. Und wenn man mit ihr redet, dann fällt auch oft auf, dass sie sich Sorgen macht um ihre Zukunft. Also zum Beispiel, sie sorgt sich darum, um diese ja, Dinge, die passieren in unserem Land, zum Beispiel auch mit den ganzen Flüchtlingen. Und sie meint, sie kann abends nicht mehr auf die Straße gehen, weil sie sieht hinter jedem irgendeinen Terroristen, der ihr einen Terroranschlag auf sie ausüben könnte. Und ihre Angst beherrscht sie stückweise, sodass sie auch in ihrem Leben als Christ sehr gelähmt ist. Wir lieben natürlich diese Person und wir wünschen das Beste für ihr Leben. Aber die Frage ist, wie kann man ihr Hoffnung schenken in ihrer Angst? Wie kann sie Sorgen und Angst überwinden, sodass sie zu einer zuversichtlichen Person wird in ihrem Leben, auch als Christ? Klar ist, sie braucht Hoffnung. Und nicht nur sie, wir alle brauchen Hoffnung in unserem Leben. Und das auf verschiedenen Gründen, aus dem Grund von Leid, von Krankheiten, die da sind, aufgrund von niederschmetternden Ereignissen, die wir alle erfahren, und auch wegen unserer Sündhaftigkeit. Wir alle brauchen Hoffnung. Und ohne Hoffnung gehen wir nun mal unter. Und wie jemand sagte, ohne Hoffnung stirbt ein ganzes Volk. Aber die Frage ist, woher kriegen wir diese wahre Hoffnung? Wo gibt es Hoffnung für Hoffnungslose? Das ist unser Thema heute, Hoffnung für Hoffnungslose. Lasst uns in die Bibel schauen. In Römer 15, Vers 4 heißt es, dass Gott das Alte Testament uns zur Belehrung gegeben hat. Und warum? Damit wir dadurch Hoffnung für unser Leben bekommen. Und auch durch das Leben Abrahams, was wir zurzeit anschauen, will uns Gott Hoffnung vermitteln für unser Leben, die wir alle brauchen. Nach der Lehre des Neuen Testaments ist ja Abraham der Vater aller, die durch Glauben gerecht geworden sind, die dieses Geschenk bekommen haben. Und deshalb lasst uns von ihm lernen, wie er Hoffnung bekam, auch in seiner aussichtslosen Situation. Wir schlagen die Bibel zu 1. Mose 15 auf. 1. Mose 15, ich lese die Verse 1 bis 6. 1. Mose 15, die Verse 1 bis 6. Nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abraham in einem Gesicht so: Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dir ein Schild und ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Da sagte Abraham: Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin. Und Erbe meines Hauses, das wird Eliezer von Damaskus. Und Abraham sagte: Siehe, mir hast du kein Nachkommen gegeben, und siehe, der Sohn meines Hauses wird mich beerben. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm: Nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Leib hervorgeht, der wird dich beerben. Und er führte ihn hinaus und sprach, blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und Abraham glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Woher bekommen wir wahre Hoffnung für unser Leben? Wir sehen als erstes in Vers 1, wahre Hoffnung kommt durch die Verheißungen Gottes. Das ist unser erster Punkt. Wahre Hoffnung kommt durch die Verheißungen Gottes. Nochmal als Wiederholung von letzter Woche. Da haben wir ja gesehen, dass Abraham seinen Neffen Lot aus der Gewalt der Könige befreit. Lot war ja nach Sodom gegangen. Er hat sich auf diese Welt eingelassen. Und das brachte ihn ganz viele Schwierigkeiten in sein Leben. Und nachdem ein Krieg von mehreren Königen ausbrach, wurde er folgendessen von Sodom als Gefangener weggeführt. Aber sein Onkel Abraham war so gut und er befreite ihn mit 318 Knechten aus dieser Gefangenschaft. Und mit Lot brachte er auch alle Habe von Sodom zurück. Wenn ihr euch erinnern könnt, daraufhin kam dann der König von Sodom zu Abraham und wollte von ihm alle Leute, die er befreite. Und er machte ihm den Vorschlag, dass er das ganze Habe behalten dürfe, was er erobert hat. Aber obwohl Abraham darauf ein Anrecht hatte, weigerte er sich auf diesen Vorschlag, dieses gottlosen Königs einzugehen und sich von ihm bereichern zu lassen. Und wohl war das auch ausschlaggebend, dass Melchisedek Abraham begegnete und ihm auch zuredete, sodass er diesen Vorschlag des Königs ausschlagen konnte und dass er buchstäblich das Angebot der Welt ausschlug. Denn Abraham, man merkt es, er strebte nach etwas Dauerhaftes als nach Besitz und nach Reichtum. Und er zeigte auch hierhin Glaube und Vertrauen in Gott. Abraham erkannte, dass die Welt und was sie bietet, keine bleibende und wahre Hoffnung geben kann, weil es vergänglich ist, was die Welt uns bieten kann. Aber die Frage ist, was ist dann seine Hoffnung? Hat Abraham überhaupt eine Hoffnung? Kann er sich eventuell gefragt haben? Vielleicht war Abraham in diesem Moment ängstlich, er war mutlos, er zweifelte, war das die richtige Entscheidung? Doch genau dann begegnete ihm Gott, um ihn erneut zu ermutigen und um ihm Hoffnung zu geben für sein Leben. Und Gott spricht zu ihm in einer Form, die kennen wir heute nicht mehr, in einem Gesicht, ich weiß nicht, wie das ausgesehen hat, aber Gott hat zu ihm gesprochen. Und Gott sagt ihm dabei zweierlei. Erstens, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dir ein Schild. Und zweitens, fürchte dich nicht, Abraham, ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Ein Schild war damals ein tragbarer Schutz eines Krieges, um die Angriffe des Feindes abzuwehren. Und dass Abrahams Schild Gott ist, bedeutet viel Trost für ihn, denn durch die Rückeroberung von Lot hatte ja Abraham auch Feinde bekommen. Aber Gott, er wird es nicht zulassen, dass die Pfeile, die Abrahams Feinde auf ihn schießen werden, dass sie ihn treffen werden. Sein Leben ist in Gottes Hand. Und dass Gott den Lohn Abrahams sehr groß machen wird, ist eine Verheißung der freien Gnade Gottes. Abraham hat sich das nicht selber verdient. Er brachte keine Leistung dafür. Gott schenkte es ihm aus Gnade und wird es ihm schenken. Und seht, Abraham erschlug den Schutz und den Lohn des Königs von Sodom in den Wind, aber dafür verheißt ihm Gott hier, dass er sein Schutz ist und dass er sein großer Lohn sein wird. Ihr Lieben, Gott, der kann uns immer mehr geben, als uns diese Welt bietet. Das sehen wir hier. Und deshalb konnte Abraham ruhen in Gott, weil er sein Schutz war. Und er konnte auf Gott warten, weil er sein Lohn war. Und so sprach ihm Gott ganz viel Mut durch seine Verheißungen zu. Und ihr Lieben, hier sehen wir, woher unsere Hoffnung kommt. Sie kommt nicht durch Menschen, sie ruht in Gott und in dem, was er uns zusagt. Biblische Hoffnung, die wir alle brauchen, gründet sich immer daran. Und unsere Hoffnung, sie gründet sich nicht auf diese Welt und was die Welt sagt, sondern sie gründet sich auf die Verheißungen des Allmächtigen. Und die Frage ist ja, wo spricht uns heute Gott direkt solche Verheißungen der Hoffnung zu? Ja klar, natürlich in der Heiligen Schrift. Sie ist das Mittel, wodurch uns Gott Hoffnung gibt. Und jemand sagte, falsche Hoffnung oder ein Mangel an Hoffnung kommt daher, dass man entweder Gottes Wort nicht kennt oder dass man es missversteht. Man kennt es entweder nicht oder man missversteht Gottes Wort. Und seht, wie kann ein Mensch, der zum Beispiel wie diese Person, die wir kennen und die von Angst beherrscht wird, wie kann sie das überwinden? Nur indem sie sich die Verheißungen Gottes vor Augen führt, oder? Dass Gott zum Beispiel bei ihr ist und er ihr mindestens 58 Mal in der Heiligen Schrift sagt, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Natürlich gibt es vieles in der Welt, was uns Angst machen kann. Und Jesus stellt selber in Johannes 16, Vers 33 fest, dass wir in dieser Welt Angst haben. Aber er sagt auch, sei getrost, denn ich habe diese Welt überwunden. Und seht, durch die Verheißungen Gottes bekommen wir Hoffnung, auch wenn uns die Angst überfällt im Leben, dass wir uns Gottes Wort vor Augen führen. Und im Glauben an diese Verheißungen Gottes können wir das überwinden und frei werden davon, dass zum Beispiel Angst unser Leben beherrscht. Wir bekommen wahre Hoffnung. Und seht, Gott vermittelt uns und Abraham hier ganz anders Hoffnung, als wir das vielleicht auch schon mal gemacht haben und bei Menschen versucht haben, die verzagt waren. Hast du zum Beispiel schon mal einen Menschen gesagt, der verzweifelt war? Weißt du, das wird schon irgendwie wieder werden. Irgendwie, das ändert sich wieder. Oder du hast ihm gesagt, weißt du, es gibt noch andere, denen geht es noch viel schlechter als dir. Ich meine, gibt es wirklich eine wahre Hoffnung, wenn man das zu jemandem so sagt? Ich glaube nicht, weil das Gott ausklammert. Oder du hast vielleicht schon jemandem noch schlimmer gesagt, Gott, der wird schon deine Wünsche hören und dich zum Beispiel gesund machen. Du musst nur genug glauben. Aber damit weckt man eine falsche Hoffnung. Denn wo hat Gott denn gesagt, dass wir immer ein schönes und ein gesundes Leben führen können und haben werden? Und ihr Lieben, die Leute werden enttäuscht, wenn ihre Wünsche nicht erfüllt werden und Gott ihnen eben das nicht gibt. Das kann wirklich auch sogar ein Schaden für sie sein, weil sie ja an ihrer Selbstsucht gepackt werden und weil sie da gefördert werden, sich selber noch mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Und Gott, der muss dann nur mein Handlanger sein, der mir meine Wünsche erfüllt. Und seht, wir müssen uns auch hüten, Menschen falsche Hoffnungen zu geben, die nicht in Gott und seinen Verheißungen verankert sind. Und falsche Hoffnungen, sie wecken nie sie helfen nie einem Menschen weiter. Allein die Verheißungen Gottes bewirken das und geben wahre Hoffnung in aussichtslosen Situationen in unserem Leben. Und seht, wenn du keine Hoffnung hast, dann musst du immer in Gottes Wort geführt werden. Dann musst du dir immer die Verheißungen Gottes vor Augen führen, wo du Hoffnung bekommst für dein Leben. Und dann musst du mit Menschen zusammenkommen, die gottesfürchtig sind und die dir helfen, in Gottes Wort gegründet zu sein, die dir helfen, die Verheißungen Gottes zu sehen für dein Leben. Und das ist dann eine feste Hoffnung und keine vage Hoffnung. Denn Hoffnung wird ja unter uns heute oft anders definiert. Wir sagen ja oft, ich hoffe, dass es morgen ein schönes Wetter wird. Aber wie viel wissen wir denn, dass es ein schönes Wetter wird? Da ist viel Unsicherheit drin. Aber seht, wahre Hoffnung in der Bibel ist fest, weil es in Gott und in sein Wort gegründet ist. Und Gott, er kann nicht lügen und er wird uns nie enttäuschen über das, was er uns zusagt. Also wir haben gesehen, Gott ergibt Abraham einige Verheißungen, die Mut und Hoffnung geben sollen. Aber die Reaktion Abrahams zeigt, dass die Schrift mit allen Verheißungen Gottes zu kennen ist, nicht alleine ist. Denn man muss es auch mit Glauben verbinden, damit man Hoffnung bekommt. Denn es gibt nämlich einen großen Gegner der Hoffnung, der die Hoffnung zerstört, und zwar ist das der Zweifel. Unser zweiter Punkt heißt, wahre Hoffnung wird zerstört durch Zweifel. Es wird zerstört durch Zweifel. Abraham, er hörte ja die Verheißungen Gottes, aber die letzte Aussage, dass er ihm seinen Lohn sehr groß machen wird, das brachte in Abraham eine Frage hervor. Und das zeigt den Zweifel in seinem Herzen. Abraham sagte zu Gott in einer Klage, Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin. Und seht, für Abraham war es nicht so schwer, auf den Besitz zu verzichten, den ihm der König von Sodom anbot, aber dass er in seinem hohen Alter keine Kinder hatte. Das war für Abraham sehr, sehr schwer. Und als Kinderloser in seiner Zeit und seiner Kultur, da trägt Abraham ganz schweres Leid, dass es für ihn keine Freude mehr geben kann, egal welchen Lohn ihm Gott noch geben wird. Denn für Abraham bedeuten Kinder so viel wie Zukunft haben. Und er hatte keine Kinder. Und damals gab es noch keine Rentenversicherung. Und Kinder waren da, um die Alten zu versorgen. Und Kinder waren auch die Erben, die dann alles bekamen, den ganzen Besitz. Aber Sarah, sie war unfruchtbar und deshalb gebar sie Abraham keine Kinder. Und weil die beiden in einem sehr hohen Alter waren, ich weiß nicht, wahrscheinlich älter als der Älteste hier, der Johannes, die waren noch älter in dieser Zeit, dann sie konnten keine Kinder mehr bekommen und das machte sie mutlos. Und ich meine, wir können das vielleicht nicht so verstehen, welchen Wert damals Kinder hatten, weil wir leider in einer Kultur leben, wo Kinder sehr wenig Wert haben. Aber wenn man dann doch christliche Paare trifft, die keine Kinder bekommen können, dann können wir stückweise nachvollziehen, wie schwer das und wie entmutigend das für ein christliches Paar sein kann. Und Abraham, ihm reicht es auch nicht, dass Gott ihn segnete und das auch materiell. Er hat schon damals erkannt, Kinder sind viel mehr wert als der ganze materielle Krimskrams in dieser Zeit. Kinder sind viel mehr wert. Und Gott ermehrte seinen Besitz im Laufe der Jahre. Aber Abraham, er richtet hier seinen Blick nicht auf Gott und was er in ihm hat und was er von ihm bekommen hat, sondern was er eben nicht hat. Und das bewirkt den Zweifel in sein Herzen bis dahin, dass er Gott sogar einen Vorwurf macht. Seht ihr das? Er sagt, du Gott hast mir kein Nachkommen gegeben. Und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird Erbe meines Hauses sein. Ihr Lieben, können wir nicht Abraham verstehen und seine Reaktion? Ich glaube es sehr gut, denn der Feind, der schafft es immer wieder, dass wir eben nicht sehen, was wir in Gott haben, sondern dass wir eben auf unseren Blick darauf richten, was wir nicht haben und was uns Gott scheinbar vorenthält. Und wir uns dann das Recht anmaßen, Gott anzuklagen und gegen ihn zu murren. Und wir vergessen total, wer Gott ist und wer wir sind. Und wir vergessen all die Segnungen, die wir in Gott haben. Und ich frage euch, passiert das nicht auch euch ganz schnell in eurem Leben, dass das so ist? Ich denke, wir sind alle geneigt dazu. Wenn ich euch von hier vorne dieses Blatt Papier zeige und euch frage, was seht ihr, würden die meisten wohl von euch sagen, ich sehe einen schwarzen Punkt. Aber ich frage euch, ist das alles? Seht ihr nicht all das Weiße, was auch da ist und was sogar den Schwarze überwägt? Und das ist nicht nur ein schwarzer Punkt, da ist viel mehr da. Und seht, genauso geht es uns, wenn wir Dinge wie zum Beispiel Gesundheit oder finanzielle Mittel oder einen guten Arbeitsplatz oder anderes, wenn wir das nicht haben. Wir neigen dazu, all das Gute, all das Weiße zu vergessen, was wir in Gott haben und was wir in ihm für einen Schatz haben. Und wir richten uns einen Blick genau auf diesen schwarzen Punkt, was wir nicht haben. Und dann klagen wir Gott an und sagen, gib uns das. Oder mach uns gesund oder gib uns eine bessere Arbeitsstelle oder. Und wir sehen all das Gute nicht, was wir in Gott haben und wir versündigen uns an Gott. Gott, er verhieß Abraham mehrmals Nachkommen, aber weil sich das ganze Jahre hinzog, hatte er keine Geduld mehr. Und irgendwie war für alles unmöglich geworden, denn sie waren nun mal alt, die beiden. Und deshalb dachte er, dass Eliezer wohl ein Knecht von seinen 318 Knechten, dass er der Erbe seines Hauses werden wird. Und das damalige Gesetz entsprach es, wenn keine Kinder da sind, dann wird ein Knecht erben. Abraham, er war voller Zweifel an der Aussage und an Verheißungen Gottes, dass Gott sein großer Lohn sein wird. Und auch später noch überkam ihn immer wieder diese Zweifel, ob Gott das erfüllen wird. Und so, dass er auch eigenmächtig handelte. Und ihr Lieben, seht, der Zweifel ist der große Feind des Glaubens und der Hoffnung. Der Zweifel, er zieht Gottes Wort in Frage. Er vertraut nicht, sondern stellt die Frage, wie kann das sein? Wie soll das funktionieren? Der Zweifel ist voller Wies. Eine Illustration dazu. Ich arbeite ja als Verputzer und vor kurzem hatten wir eine Wohnung zu verputzen. Und in dieser Wohnung gab es ein Treppenloch und über diesem Treppenloch hatten wir auch eine Wand zu verputzen. Und weil wir nicht fliegen können, müssen wir quasi etwas in das Treppenloch einbauen, was uns hält, damit wir darauf arbeiten können. Und deshalb schrauben wir einen Winkel an die Wand, spannten ein Kantholz ein, legten Schalltafeln drüber, um darauf gehen zu können, um darauf arbeiten zu können. Als ich das erste Mal auf diese Vorrichtung gehen sollte, da war ich schon ein bisschen ungewiss. So, wird mich das jetzt halten? Ist das wirklich sicher? Unter mir waren immerhin 3 Meter, wo ich hinunterfallen konnte. Und mir war da etwas mulmig dabei. Aber seht, genauso geht es einem Zweifler. Er ist rastlos, er ist besorgt, er ist unruhig, er wird wie eine Meereswoge vom Wind hin und her getrieben. Und er ist voller Fragen, wie kann das funktionieren, wie wird das halten, kann das gut gehen? Natürlich gibt es schon Gründe, wo man sich das fragen muss, kann das gut gehen? Aber wenn es um Gott geht, dann nicht. Wenn uns Gott was zusagt, dann gibt es keinen Grund zu zweifeln. Und seht, ein Zweifel hat nichts, woran er sich festhalten und Hoffnung schöpfen kann. Aber das heißt aber nicht, dass jemand, der zweifelt, nicht auf irgendetwas anderes vertraut, was nicht Gott ist. Denn wenn er nicht auf Gott vertraut und was er gesagt hat, dann vertrauen wir immer automatisch auf andere Dinge in unserem Leben. Das ist so. Aber wir müssen erkennen, die geben keine Sicherheit. Und so findet man keine Ruhe, sondern man wird hin und her getrieben von seinem Zweifel. Und das raubt einem die Hoffnung in Gott. Und bei Abraham war das hier der Fall. Und wir sehen bei Abraham, wenn sich Dinge lange hinziehen, wenn es lange dauert und deshalb so unmöglich geworden ist, dann wird es wirklich schwer, Gott zu vertrauen und nicht in Zweifel zu kommen. Aber die Frage ist ja auch, warum zieht denn Gott überhaupt Dinge hin, auch in unserem Leben? Warum lässt er uns oft so lange warten? Warum erhört er nicht immer gleich jedes Gebet? Ich meine, du bist vielleicht schon lange krank und du wünschst dir so sehr, dass Gott dich doch endlich heilt, aber er macht es nicht. Warum? Seht, wenn wir die Geschichte Abrahams uns im Gesamten anschauen, dann sehen wir, dass Gott in Abraham etwas hervorbringen wollte, was sonst nie entstanden wäre, wenn er gleich den Sohn bekommen hätte. Er wollte ihn ja zum Vater des Glaubens machen. Aber das, ihr Lieben, entsteht nicht einfach so. Das muss reifen durch Zeit. Und er wollte in Abraham bewirken, dass er lernt, zufrieden in Gott zu sein, egal was Gott gibt oder nicht gibt. Und seht ihr Lieben, dadurch wird Gott am meisten verherrlicht in unserem Leben, wenn wir lernen, in ihm zufrieden zu sein. Egal, was Gott schenkt oder nicht, Gott, er will unser Ein und Alles sein. Und seht, um das zu bewirken und damit unser Glaube wächst, da lässt er uns eben warten und er gibt uns verschiedene Dinge nicht und er führt uns auch durch Schwierigkeiten. Er will, dass in uns ein Glauben und ein Vertrauen in ihm wächst, was sonst nie entstehen würde. Und das sieht man bei Abraham so deutlich. Denn wie ist denn sein Glaube gewachsen über die ganzen Jahre? So sehr, wenn ihr weiterlest, dass er in Kapitel 22 sogar bereit war, seinen lang ersehnten Sohn wieder, den ihn Gott erst nach 25 Jahren schenkte, wieder für Gott hinzugeben. So sehr ist sein Glaube gewachsen. Und er glaubte sogar so sehr, dass Gott diesen Sohn, den er opfern wird, dass er diesen von den Toten auferwecken wird. Das sagt uns der Hebräerbriefschreiber in Kapitel 11. Also so groß war sein Glaube geworden und sein Gehorsam geworden. Und das entstand alles eben dadurch, dass Gott ihn warten ließ. Denn Bedrängnisse, sagt Paulus, in Römer 5, sie bringen Ausharren und wiederum Bewährung im Glauben und das Hoffnung. Und seht, das will Gott auch in uns hervorrufen. Und deshalb gebraucht er Anfechtung, er gebraucht Schwierigkeiten, er gebraucht lange Jahre des Wartens dazu, dass unser Glaube fest und stark wird in ihm und dass wir schlussendlich lernen, in Gott und in Gott alleine zufrieden zu sein. Und dass wir Gott nicht darum lieben, um das, was er uns gibt, sondern dass wir Gott lieben für das, was er ist. Und Gott unser Leben wird. Und dadurch wird er verherrlicht. Und dadurch wird er angebetet in uns. Und seht Gott, er sieht eben die Dinge in unserem Leben aus einem anderen Blickwinkel als wir. Er hat dabei ein größeres Ziel, als dass es uns einfach nur gut geht und dass wir es schön haben. Wir müssen lernen, unsere Umstände aus dem Blick Gottes zu sehen und ja nicht Gott durch unsere Umstände zu betrachten und wie Abraham falsche Folgerungen zu ziehen, sondern wir müssen lernen, unsere Umstände durch den Gott zu sehen, der uns in der Bibel offenbart wird. Und seht, das hilft uns täglich, Gott zu vertrauen, auch wenn es wirklich schwer ist. Und wenn wir den Zweifel Raum geben an Gott und seinen Verheißungen, dann wird alle Hoffnung in uns zerstört. Und wir verlieren eben den Mut und wir geben auf. Und dann klagen wir Gott als Folge an und dann werden wir bitter auch gegen Gott. Und wenn wir die Hoffnung verloren haben, dann haben wir wie alles verloren. Denn die Hoffnung stirbt zuletzt, wie auch ein Sprichwort sagt. Aber das Schöne ist, Gott erkennt unseren Kampf und er lässt uns nicht los, sondern er stärkt unseren Glauben. Und das sehen wir in den nächsten Versen. Denn Gott, er geht auf den Zweifel Abrahams ein und er entgegnet ihm, indem er ihm zum vierten Mal sein Nachkommen verheißt. Wir lesen nochmal die Verse 4 bis 6. Und siehe, das Wort des Herrn geschah erneut zu ihm, zu Abraham. Nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Leibe hervorgeht, der wird dich beerben. Und er führte ihn hinaus und sprach, blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und er glaubte dem Herrn Abraham und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Hier sehen wir, wodurch wahre Hoffnung kommt, nämlich durch die Verheißungen, aber auch durch den Glauben an die Verheißungen Gottes. Und das ist unser dritter Punkt. Wahre Hoffnung kommt durch Glauben. Denn das Gegengift Gottes gegen Zweifel, das ist nicht ein Schweigen oder ein Eingeschnappt oder ein Beleidigtsein, weil Abraham zweifelte oder anklagte. Nein, das Wort des Herrn geschah erneut zu Abraham. Der Römerbrief verrät uns, dass Glaube nicht einfach so entsteht, sondern durch das Wort Gottes kommt. Und deshalb entgegnete Gott Abrahams Zweifel durch Worte der Hoffnung und nicht der Anklage. Und er gibt ihm nochmals die Verheißung, dass eben nicht Eliezer sein Knecht Erbe sein wird, sondern er einen eigenen Sohn aus seinem eigenen Leib sein Erbe sein wird. Und das wird Gott nicht unmöglich sein, auch wenn Abraham und seine Frau schon sehr, sehr alt waren. Und dann gibt ihm Gott als Hilfe, wie schon in Kapitel 13, Vers 16, eine Gegenstandslektion. Wir stellen uns das vor, er führte ihn wohl aus seinem Zelt hinaus. Es war eine sternklare Nacht. Und Abraham, er sollte seinen Blick in den Himmel richten und er sollte versuchen, alle Sterne zu zählen. Und Gott sagt ihm, so zahlreich, du kannst sie nicht zählen, aber so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein, egal wie alt du bist. Wie schon gesagt, menschlich total unmöglich, dass das noch geschehen kann. Wie konnte Sarah noch Kinder bekommen, wie es Sterne am Himmel gibt? Aber Leben bei Gott ist nicht so möglich, denn das mächtige Wort Gottes, das alle Sterne erschuf, die Abraham sah, dieser selbe Gott konnte auch jetzt noch Abraham so viele Nachkommen verschaffen. Und wir wissen später, Gott schenkte Abraham seinen Sohn, aber durch die Schrift wissen wir auch, dass alle, ob Juden oder Heiden, die an den Gott Abrahams glauben, Nachkommen und Kinder Abrahams sind. Und so wird auch heute noch diese Verheißung stückweise erfüllt, indem immer mehr Menschen zu dem wahren Glauben an Gott kommen. Die Worte Gottes an Abraham, sie forderten natürlich eine Antwort von ihm. Und es gab eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder zweifelte Abraham weiterhin an Gott und an seinen Worten, oder er glaubte sie. Das Schöne ist, Abrahams Zweifel wichen durch die Verheißung Gottes und er glaubte dem Herrn, heißt es, dass das Unmögliche bei Gott möglich ist. Und seht, der Glaube beginnt eben da, wo die Macht des Menschen endet und wo kein Mensch mehr helfen kann. Und in der Beurteilung vom Glauben her ist Gott immer die volle Antwort auf alle Fragen, die großartige Lösung auf alle Schwierigkeiten. Und der Glaube, er überlässt alles ihn. Und der Unglaube sagt natürlich, wie kann das, dies oder jenes, wie kann es möglich sein? Er ist voller Wies, aber der Glaube kennt die eine und große Antwort auf 10.000 Wies und das ist Gott. Der Unglaube spricht, der Glaube spricht, wenn unmöglich das einzige Hindernis ist, dann kann es geschehen, denn bei Gott sind ja alle Dinge möglich. Und seht, Abraham, er glaubt in dem Moment, dass Gott alles erfüllen wird, was er sagte. Und auch wenn es menschlich gesprochen völlig unmöglich war. Hätte Abraham jetzt auf seine Frau geschaut oder auf seinen Körper, der schon erstorben war, nachdem er die ganzen Sterne ansah, dann hätte er nie den Gedanken fassen können, dass Gott das möglich macht und dass er so viele Sterne wie im Himmel, so viel Nachkommen schenken wird. Aber Abraham, er blickte hier nicht auf sich und seine Frau, sondern auf die Macht Gottes, auf den Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hatte und den er auch durch Melchisedek kennenlernte. Und Abraham, er vertraute Gott. Und dieser Glaube brachte Abraham Hoffnung. Und das sehen wir auch im Römerbrief, wo Paulus das anwendet, wie viel Hoffnung er bekommen hat durch diesen Glauben und wie er dadurch Gott ehrte. Ein Gedicht passt dazu. Zweifel sieht die Steine, Glaube acht sie nicht. Zweifel sieht das Dunkle, Glaube blickt ans Licht. Zweifel fürchtet jeden Schritt, Glaube fliegt hinan. Zweifel sagt, das wage ich nicht. Glaube ruft, ich kann. Und seht, das soll auch dir Mut geben, wenn du alle Hoffnung verloren hast in deiner Situation. Vertraue dem Herrn, dem nichts unmöglich ist. Natürlich scheint das nicht immer vernünftig zu sein, Gott zu vertrauen, denn der Glaube hat ja mit etwas Übernatürliches zu tun. Und es war von Abraham nicht gerade von gesundem Menschenverstand gehandelt, dass er von seinem Vaterhaus auszog, ohne zu wissen, wo es überhaupt hingeht. Er gehorchte einfach. Aber seht, in Wirklichkeit ist der Glaube etwas sehr Vernünftiges. Denn ich frage euch, was ist denn vernünftiger, als dass ein Geschöpf seinen Schöpfer vertraut? Ist es Wahnsinn, an jemanden zu glauben, der weder lügen noch fehlen oder sich irren kann? Gott zu vertrauen ist das Klügste, das Vernünftigste und das Gescheiteste, wie man auf Bayerisch sagt, was überhaupt ein Mensch tun kann. Niemand hat jemals umsonst Gott vertraut, obwohl das nicht heißt, und ich will das betonen, dass uns Gott alles gibt, was wir wollen. Denn seht, oder dass wir dadurch keine Schwierigkeiten mehr haben werden, wie das falsche Wohlstandsevangelium sagt. Nein, es kann sogar das Gegenteil sein. Denn schaut mal, nach den Versen verheißt Gott Abraham, dass seine Nachkommen 400 Jahre in Gefangenschaft und als Sklaven in Ägypten sein werden. Aber auch wenn es schwer wird, der Glaube erhält auch in allem weiter fest an Gott und an seinen Verheißungen. Und dieser Glaube Abrahams, er hatte eine Folge, denn aufgrund seines Glaubens überkleidete ihn Gott mit der Gerechtigkeit. Gott erklärte damit den ungerechten Abraham durch seinen Glauben gerecht. Und Abraham hat vorher oft genug bewiesen, dass er ungerecht und dass er sündig war. Aber hier schenkte Gott ihm seine Gerechtigkeit. Und dieser Vers 6 ist in zweierlei Hinsicht einmalig im Laufe der Heilsgeschichte. Denn zum einen, weil hier zum ersten Mal der Glaube Abrahams erwähnt wird, zum ersten Mal. Und zum anderen, weil Gott zum ersten Mal nach diesem schrecklichen Sündenfall, den wir uns auch angeschaut haben, weil er zum ersten Mal wieder einem Mensch die Gerechtigkeit zurechnete aufgrund des Glaubens. Das ist einmalig. Und seht, Gerechtigkeit bedeutet so viel wie beruhigen oder befriedigen. Das Wort hier meint so viel wie anrechnen oder anerkennen. Und später war es ja die Aufgabe des Priesters, ein Opfer als gültig oder falsch anzuerkennen. Und Abraham, er wurde hier durch den Glauben gerecht und er wurde anerkannt vor Gott. Nicht er war gerecht oder er hat sich die Gerechtigkeit selber erarbeitet. Es war ein freies Gnadengeschenk Gottes. Er schenkte ihm diese Gerechtigkeit. Und diese kam durch den Glauben an das Wort Gottes. Und seht, was ist die Antwort auf unsere Ungerechtigkeit? Auf unsere Sündhaftigkeit, die wir alle Menschen an uns haben? Ist es in uns selber? Ist es in irgendwelchen Religionen, womit man sich zu Gott hocharbeitet? Nein. Heute ist es in unserem Herrn Jesus Christus, der in die Bresche sprang zwischen uns und Gott, der auf diese Welt gekommen ist, der für uns zur Sünde wurde, damit wir auch heute durch den Glauben an sein Werk die Gerechtigkeit bekommen, die für Gott gilt. Und sobald wir unsere Augen im Glauben auf den auferstehenden Christus richten, auf das, was an Ostern geschehen ist, was wir nächste Woche feiern, sobald wir das im Glauben annehmen, findet es eine triumphale Antwort auf unsere Sünde, auf Tod und auf Gericht, das über das Leben eines jeden Menschen steht. Und so schenkt uns Gott heute seine Gerechtigkeit. Und das geht nur alleine durch den Glauben an Jesus Christus und sein Werk am Kreuz und das, was er für uns getan hat. Abraham, er wurde durch den Glauben an Gott schon damals gerechtfertigt, so dass er heute noch lebt in Angesicht Gottes. Und Jesus sagt das im Neuen Testament. Und Gott vergab ihm in dem Moment seine Schuld, obwohl noch gar kein Opfer da war. Für uns ist ein Opfer da, das Lamm Gottes, aber für ihn war noch kein Opfer da. Aber Gott erklärte ihn aufgrund der Gnade und aufgrund des Glaubens Abrahams für gerecht. Und das ist auch heute so. Es geht alleine, der Weg zur Gerechtigkeit ist alleine aus Glauben. Und heute aus Glauben an das Erlösungswerk Jesu Christi. Und Gott, er macht uns durch den Glauben an Jesus frei in unsere Schuld. Aber dieser Glaube, er ist kein toter Glaube, er wird auch Folgen haben. Und das sehen wir auch in Abrahams Leben. Was waren die Folgen? Die Folge waren Werke der Liebe. Abraham, er zeigte seinen Glauben in sein Leben. Denn aus Glauben entspringt Hoffnung. Und Glaube und Liebe machen deutlich die Liebe, die daraus entspringt, im Leben, im praktischen Leben. Und seht, so wählt sich Gott einen Weg für alle Zeiten, dass man nur allein aus Glauben gerecht vor ihm sein kann. Und das gilt auch für dich, der du Christus noch nicht kennst, als deinen Herrn und Retter. Es geht allein nur über ihn und im Glauben an sein Werk auf Golgatha. Und seht, das gibt uns Hoffnung auch für unsere Sünde. Wir alle sind Sünder und wir alle mangeln dessen, was Gott uns sagt. Und allein das Evangelium rettet uns von dieser Schuld, von dieser Sünde. Aber es gibt uns auch die Kraft, dass unser Leben sich verändert und dass es Auswirkungen hat auf unser Leben und dass unser Leben anders wird. Seht, der Glaube, er ist das Entscheidende, wenn es um Hoffnung geht, dass wir Hoffnung bekommen. Und wir müssen uns immer wieder entscheiden, Gott zu vertrauen, Gott zu glauben. Wir müssen uns bewusst entscheiden, auf Gott unser Vertrauen zu setzen. Und wir dürfen deren Zweifel keine Nahrung geben. Corinthian Boom, sie sagte, gib deinem Glauben Nahrung, damit dein Zweifel verhungert. Und die Nahrung, sie kommt eben durch Gottes Wort und dann muss der Zweifel weichen. Und das ist nicht nur eine einmalige Sache, wir müssen uns immer wieder entscheiden dazu. Und das macht auch das Leben Abrahams so deutlich. Und auch im Leben als Christ ist es nun mal so, dass Zweifel über uns kommen können. Und ich habe vor kurzem mit einem bekennenden Christen gesprochen und er bekannte mir in dem Gespräch, dass er Zweifel hatte. Und er fragt sich, ob das alles so stimmen kann mit Gott und mit dem Glauben und mit Jesus und so weiter. Und ich war darüber nicht erschrocken, denn wir müssen sehen, sogar die Jünger Jesu, die Jesus leibhaftig gesehen haben nach der Auferstehung, was haben sie gemacht? In Matthäus 28, 17 lesen wir, dass auch sie Zweifel hatten. Obwohl sie Jesus gesehen haben vor sich, in einem Leib. Sie hatten Zweifel. Und wir hätten vielleicht an der Stelle von Jesus gesagt, ihr Jünger, wenn ihr jetzt Zweifel habt, ich will euch aussenden, aber ich kann euch nicht aussenden. Und kommt, lasst uns mal in den Nebenraum gehen und ich gebe euch nochmal ein Seminar dazu, wie ihr den Zweifel überwinden könnt. Aber das hat Jesus nicht gemacht. Im Gegenteil, er hat sie ausgesandt. Und warum? Weil Jesus wusste, die Zweifel gehen weg, wenn wir einfach im Gehorsam leben. Und wenn wir einfach tun wollen, was Gott uns sagt, dann verschwinden die Zweifel, wenn wir Gottes Wort gehorsam sind. Und seht, dann lernen wir Gott immer mehr kennen und dadurch wächst in uns immer mehr unser Vertrauen in Gott. Denn man kann nur jemanden vertrauen, den man wirklich kennt. Und so lernen wir Gott kennen. Und genauso ist es auch in unserer Beziehung zu Gott. Und das ist unser höchstes Ziel, dass wir in unserem Leben immer mehr Gott kennenlernen. Und dass wir ihn dafür lieben lernen. Wir haben gesehen, ich komme zum Schluss, was gibt Hoffnung für Hoffnungslose. Hoffnung, wahre Hoffnung kommt immer durch die Verheißungen Gottes. Zweifel zerstören diese Hoffnung und den Glauben. Und deshalb müssen wir uns bewusst entscheiden für den Glauben an den Verheißungen Gottes, damit wir zu wahrer Hoffnung kommen. Und so gibt es wahre Hoffnung für die angstvolle Person, die ich in der Einleitung beschrieben habe. Und es gibt Hoffnung auch für dich, wenn du schon lange leidest und durch Schwierigkeiten gehen musst. Wenn dein Leben echt schwer ist. Und es gibt Hoffnung auch für deine und auch für meine Sündhaftigkeit. Und diese Hoffnung ist in Gott und seinen Verheißungen an uns gegründet. Und seht, darin schöpfen wir immer wieder Zuversicht in Angst und in Leid. Darum durchschöpfen wir Kraft, dass wir eben nicht so bleiben, wie wir sind. Dass wir in Sünde nicht stecken bleiben, sondern dass wir sie zum Kreuz bringen. Und dass wir daraus Kraft empfangen, Mut, damit unser Leben sich verändert. Und dadurch kommt wahre Veränderung. Und eines Tages, wenn wir dann zu Christus gehen, allein aus Gnade, oder er uns zu sich holt, das kann auch sein, dann wird dann unser Glaube und unsere Hoffnung ins Schauen übergehen. Und wir werden sehen, wie sehr es sich gelohnt hat, in jeder Lage Gott zu vertrauen und seine Hoffnung auf ihn zu setzen. Und deshalb fasse auch du heute Mut durch die Geschichte Abrahams und schöpfe neue Hoffnung durch Gott in seinen Verheißungen an dich. Lass uns aufstehen, ich will gern noch beten mit uns zum Schluss. Vater, danke, dass du der Gott bist, der war und der ist und der bleiben wird bis in alle Ewigkeit. Und du bist so lebendig wie zur Zeit Abrahams. Und auch wir können dich erfahren, immer und immer wieder. Danke für dein Wort, was du uns geschenkt hast und wo wir wahre Hoffnung kommen für unser Leben, das oft so schwer ist, durch deine Verheißungen, durch das, was du uns zusagst. Und ja, ich bete, dass du meine Geschwister ermutigst, die durch schwere Zeiten gehen, die durch Leid und Krankheit gehen, dass sie Vertrauen schöpfen durch diese Worte, durch dein Wort, und dass sie lernen, den Glauben zu überwinden. Und danke auch für die Hoffnung im Evangelium, die wir haben dürfen, dass du, Jesus, gekommen bist, um uns nicht zu verdammen, obwohl du das Recht gehabt hättest wegen unserer Sünde, sondern um uns zu retten. Und danke, dass es bei Sünde immer Hoffnung gibt, wenn wir sie nicht im Dunkeln lassen, sondern wenn wir sie ins Licht bringen und zu dir bringen, nach Golgatha, dort, wo wir Vergebung und Befreiung erfahren und dort, wo wir auch Kraft erfahren, dass unser Leben nicht so bleiben muss, wie es ist. Danke für diese Hoffnung, die du uns schenkst, und danke für deine große Gnade. Amen.